Wir lesen heute weiter in der Offenbarung und wir beginnen bei Offenbarung Kapitel 1 zu lesen und ich lese ab Vers 9 bis zum Ende des Kapitels. Wir hatten diesen Abschnitt schon angefangen, aber weit sind wir nicht gekommen, weil auch einige Fragen waren und auch einiges hatte ich nochmal wiederholt. Also Offenbarung Kapitel 1 ab Vers 9. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich oder an der Königsherrschaft und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete, und als ich mich umwandte, da sah ich die sieben goldenen Leuchter. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich. Er war bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende, und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. An sieben Gemeinden ist das gerichtet. Wir werden uns gleich das noch genauer anschauen. Aber Johannes schreibt, und er schreibt von einer öden, einsamen Insel. Wenn ihr das kleine Asien vor Augen habt, dann sind diese Gemeinden, ich sag mal, in der linken unteren Ecke, also im Südwesten. Das ist auch die Provinz, die damals Asia hieß im Römischen Reich. Das war eine Provinz innerhalb des Römischen Reiches und da waren eben diese sieben Gemeinden. Und nicht weit vom Festland, auf der Insel, also in der Ägäis, da war diese Insel Patmos. Johannes, er war Diener in den Gemeinden dort in dieser Gegend. Das war sein, ich sag mal, Missionsgebiet, sein apostolisches Missionsgebiet. Aber jetzt war er verbannt worden. auf eine Insel. Man hatte dort gewisse Freiheiten, aber es war dort auch Bergbau, das ist bekannt. Ob Johannes dort arbeiten musste oder nicht, das wissen wir nicht, darüber sagt die Schrift nichts. Aber es war halt, er war von der Gemeinde getrennt. Oder von den Gemeinden. Die Gemeinden, für die er sich eigentlich verantwortlich wusste. Und es war am Tag des Herrn. Eigentlich, wenn man es ganz wörtlich übersetzen will, war es am Tag, der dem Herrn gehört. So steht es hier. Es war der Sonntag. Wir werden sehen, wenn wir nachher in Offenbarung 4 und 5 kommen, dass uns Johannes hier oder die Vision hat eines himmlischen Gottesdienstes, in den er hineingenommen wird. Und an diesem Tag, ich kann mir gut vorstellen, dass er versucht, aufs Festland zu blicken, auch im Gebet dabei ist, da hört er plötzlich eine Stimme, eine gewaltige Stimme, eine Stimme, wie es hier heißt, wie von einer Posaune. Die Posaune war im Alten Testament das Instrument, das die Gemeinde immer wieder zusammenrief. Etwa wir lesen davon am Berg Sinai, als das Volk dort zusammenkam, als Gott dann die 10 Gebote gab, da heißt es vorher, und die Posaunen bliesen. Immer wieder, wenn die Gemeinde zusammenkam zum Gottesdienst, auch während der Wüstenwanderung, wie wurde sie zusammengerufen? Durch Posaunen. Wenn das Volk Gottes aufbrach, wie wurde ihm das signalisiert? Durch Posaunen. Und daran knüpft hier das Neue Testament an. Also an Ereignisse, an Bilder, an Geschehnisse, die wir aus dem Alten Testament kennen. Überhaupt ist es so, ihr Lieben, dass wir die Offenbarung nicht verstehen, wenn wir nicht eine gewisse Vorstellung haben vom Alten Testament. Wenn wir nicht halbwegs wissen, was im Alten Testament gesagt worden ist und geschehen ist. Ich habe das mal auf einer Gemeindebibelfreizeit anhand eines Wortes versucht, euch deutlich zu machen. Schlagt mal dieses Wort auf. 1. Korinther 5, es sind die Verse 7 und 8. Wenn man die als, ich sag mal, jemand liest, der keine Ahnung hat, man versteht nur Bahnhof. Ja? Aber wenn man, es ist manchmal gut, sich in Leute hineinzuversetzen, die eben nicht aus so einem christlichen Hintergrund kommen, und dann merkt man wieder, ja, was man alles auslegen muss. Ich lese euch nur mal diese Verse vor und stellt euch mal vor, jemand hat keine Ahnung. Und dann ist davon die Rede, also Paulus spricht davon, dass Sünde in der Gemeinde war. Und dann fängt er an, in Vers 7 zu lesen, darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid. Da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig Fest feiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit oder der Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und der Wahrheit. Versetzt euch mal einen Augenblick in einen Nichtchristen, der keine Ahnung hat von der Bibel. Ich glaube, der versteht nichts. Ja. Worum geht's da? Ich soll Sauerteig ausfegen, dann soll ich mal meine Stube sauber machen? Oder worum geht's da eigentlich? Dann Sauerteig, ja, bei mir liegt Staub rum, aber kein Sauerteig. Also wir verstehen nichts, es sei denn, wir verstehen oder haben eine gewisse Ahnung vom Alten Testament. Wir verstehen das Neue Testament nicht, das ist jetzt ein sehr, ich sag mal, deutliches Beispiel, aber es gibt einen Haufen von Beispielen und gerade in der Offenbarung, wir werden uns nachher auch noch einiges anschauen. Man versteht nichts, wenn man nicht das Alte Testament halbwegs kennt. Das gilt gerade für die Offenbarung, aber nicht nur dafür. Das sollten wir uns auch immer wieder klar machen. Auch wenn, ich sag mal, Ungläubige reinkommen, ich kann mir gut vorstellen, dass sie manchmal nicht so viel verstehen. Ja? Deswegen muss auch die Bibel ausgelegt werden. Deswegen sind wir auch hier zusammen, um zu versuchen zu verstehen, was gemeint ist. Posaunen. Mit einer kräftigen Stimme wie einer Posaune. Mit einer gewaltigen Stimme wie einer Posaune. Dieses Wort kommt noch einmal bei einem Propheten vor, einem Propheten aus dem Alten Testament. Wisst ihr, wer das ist? Ist nicht schlimm. Wie? Hesekiel. Ja? Der hatte das Gleiche, als er diese Vision hatte. Da lesen wir in Hesekiel 1 und dann nochmal in Hesekiel 43, dass er eine Stimme hörte wie von rauschenden Wasserbächen. Also eine ganz kräftige Stimme. Stellt euch vor, ihr steht bei den Niagara-Fällen oder bei irgendeinem Fall. Da geht's, ist schon ganz schön laut. Brauchen wir jetzt nicht uns weiter anzuschauen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, gewaltig wie Posaunenschall. Johannes vergleicht diese Stimme mit dem Rauschen vieler Wasser, also dass es laut ist. Und was macht dann jemand, wenn er eine Stimme hinter sich hört? Er dreht sich um. Er dreht sich um. Und ich will es nochmal betonen, ihr Lieben, er ist hier im Geist. Ja? Er ist hier im Geist. Ich hatte letztes Mal das schon gesagt, ich will das jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber das heißt, er hat eine Vision, ein Gesicht. Ja, wir können auch vielleicht darüber mal ausführlicher sprechen, was das eigentlich heißt, aber jetzt nicht. Er ist im Geist und er dreht sich um. Na klar, was wollte er wissen? Er wollte wissen, wer spricht dort eigentlich. Und jetzt Vers 12, das ist interessant, was da passierte. Da heißt es, und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich den, der sprach. Nee, das steht da nicht. Sondern was sah er? Er sah 7 goldene Leuchter. Und es wird uns dann erklärt, was die 7 goldenen Leuchter sind. Das sind die Gemeinden. Nicht? Johannes dreht sich um, Tag des Herrn. Und was sieht er? Er sieht die Gemeinde. Er sieht sie als goldener Leuchter. Auch der goldene Leuchter ist nicht verständlich, wenn wir nicht das Alte Testament kennen. Wo stand der goldene Leuchter oder wo kommt der vor in der Bibel? Wisst ihr das im Alten Testament? Ich denke, dass man das wissen kann, ja. Nochmal?
Im Tempel.
Im Tempel und vor allen Dingen dann auch in der Stiftshütte, nicht? Das war ein 7-armiger Leuchter, eigentlich ein, es war eine Lampe und da waren dann 6 Arme waren raus getrieben sozusagen und dann waren, war jeder, hatte ein Lampen, ein Leuchter eben von 7 Flammen, 7 Flammen. Posaune, goldener Leuchter. Wenn wir weiter in die Offenbarung hineinschauen, würden wir zum Beispiel auch etwas lesen von dem Baum des Lebens. Wir lesen dort plötzlich von einer Isabel. Wir lesen dort von einem Biliam. Wir sind nur bis jetzt bei den Sendschreiben. Und ja, man versteht es nicht, wenn man das Alte Testament nicht kennt. Deswegen, wenn wir immer wieder jetzt in der Offenbarung auf das Alte Testament zurückgreifen. Ich hörte eine Stimme und als ich mich umwandelte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Was heißt das eigentlich? Ihr Lieben, wir sehen dann auch gleich den, der aussieht wie ein Menschensohn. Kommen wir gleich drauf. Aber halten wir das doch zunächst einmal fest. Auch für dich ganz persönlich. Wie, wo begegnest du Christus? Wo siehst du ihn? In der Gemeinde. Wir können es auch anders formulieren. Du siehst Christus nicht in deinem Privatchristsein, sondern Gott hat dazu beschlossen, eine Gemeinde zu haben. Eine Gemeinde, die ein Leib ist, der Leib Christi. Übrigens ein Leib Christi, nicht eine Seele Christi. Also den Leib Christi, den kann man sehen. Ja, das ist das Kennzeichen eines Leibes. Aber er besteht aus verschiedenen Gliedern. Diese Glieder dienen einander, sind füreinander da und haben zusammen ein Ziel, dass sie alle hinwachsen zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Und das Auffallende ist, Johannes sieht sich um und das Erste, was er sieht, ist nicht Christus, sondern das ist die Gemeinde. Die Gemeinde als 7 goldene Leuchter. Das fällt auf. Ja. Dann heißt es weiter in Vers 13, und mitten unter den 7 goldenen Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich. Sohn des Menschen. Das ist auch eine Formulierung, die ebenfalls im Alten Testament vorkommt, und zwar im Propheten Daniel. Daniel hatte einige Gesichter, einige Visionen. Und eine Vision, also er hat ja zunächst angefangen zu leben unter der Herrschaft Nebukadnezars. Dann kam eine gewisse Zwischenzeit und dann kam Belsazar an die Macht, auch ein babylonischer Herrscher. Und dann übernahm Darius das, also Darius, ein persischer Herrscher, der dann das babylonische Reich sozusagen eroberte. Aber während dieser Zeit des Belsazar bekommt Daniel eine Vision, er sieht 4 Raubtiere, wir lesen es in Daniel 7, und dann kommt einer und er sieht aus wie ein Sohn des Menschen. Wir können auch sagen, wie ein Sohn des Adam. Und wenn wir in die Evangelien hineinschauen, sehen wir immer wieder, dass Jesus von sich spricht als dem Sohn des Menschen. Und man könnte sagen, naja, das heißt so viel wie Menschenkind, also er ist einer wie unser. Nein, der Titel Menschensohn ist ein Hoheitstitel in der Bibel. Er bringt damit zum Ausdruck, wer er ist, wer Christus ist, der Sohn des Menschen. So spricht auch Jesus von sich selbst, als er vor dem hohen Priester sitzt. Ihr werdet den Sohn des Menschen kommen sehen mit den Wolken des Himmels. Lasst uns doch mal dieses erste Wort, wo dieses Wort vorkommt, aufschlagen und lesen. Das ist in Daniel Kapitel 7. Daniel Kapitel 7. Wie gesagt, das ist eine sehr lange Vision. Wir können die jetzt leider nicht lesen. Sie wird dann erklärt. Und von 4 Tieren, eines ist immer schrecklicher als das andere. Das braucht uns jetzt nicht zu interessieren. Ich springe mal rein in Daniel 7, und zwar, das ist Vers 9, ab Vers 9. Daniel 7, ab Vers 9. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden. Und ein Hochbetagter, also ein sehr alter, würden wir sagen, setzte sich. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Und dann sieht Daniel weiter, 1000 mal 1000 dienten ihm und 10.000 mal 10.000 standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Und ich sah fortwährend hin, wegen des Lärms der hochfahrenden Reden, die das Horn führte. Ich sah zu, also das Horn, von dem ist vorher die Rede, ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Auch den übrigen Tieren wurde die Herrschaft weggenommen. Und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Und ich sah in Nachtgesichten, also in einer Vision in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten, und er wurde vor ihn gebracht. Also es ist hier nicht so, dass der Sohn des Menschen auf die Erde kommt, sondern er kommt zu dem Hochbetagten, wie es hier heißt. Ja? Und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Sohn des Menschen. Ihr Lieben, wenn ihr mal auch in den Evangelien lest, fasst es bitte nicht auf als ein, naja, das, da sagt Jesus, dass er ein Menschenkind ist oder dass er ein wahrer Mensch ist. Nein, der Titel Sohn des Menschen ist ein Titel, der die Hoheit zum Ausdruck bringt. Und jeder damals verstand es zur Zeit Jesu, weil die Leute ihre Bibel kannten und damit auch den Propheten Daniel. Ja? Sohn des Adam, Jesus selbst wird ja dann auch genannt von dem Apostel Paulus, der letzte Adam und auch der zweite Mensch. Der letzte Adam und der zweite Mensch. Und den sieht, wir gehen kehren zurück zur Offenbarung 1, Vers 13, und diesen sieht Johannes hier, nun machen wir uns das klar. Johannes war ja durchaus mit Jesus vertraut. Er kannte ihn ja. Vergessen wir nicht, er war der, der an der Brust des Herrn lag. Das muss man uns so vorstellen, dass man ja damals nicht auf Stühlen saß, wenn man aß, sondern man lag so auf einem Arm hingelegt, oder man legte sich so hin und hatte dann den anderen, der dann eben ziemlich in seiner Nähe war. Und da war Johannes am nächsten dran von Jesus. Und deswegen an der Brust, also das heißt einfach in seiner Nähe bei ihm. Und dieser Johannes, der sieht jetzt eine Vision. Und er sieht den Sohn des Menschen. Und wie sieht er ihn? Er sieht, Vers 13, ihn bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte. Klar, die Menschen damals trugen keine Hosen und auch keine Anzüge, das ist bekannt, denke ich. Aber ein langes weißes Kleid bringt zum Ausdruck Priestertum. Er tritt hier auf als hoher Priester, auch als, ich sag mal, Würdenträger. Ein langes weißes Kleid zeigt natürlich weiß seine Reinheit, aber auch seine Würde und seine Priesterlichkeit. Gehen wir weiter. Bis zu seinen Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Hier ein goldener Gürtel rum oder auch so rumgegürtet, wie auch immer, auf jeden Fall, das bringt bis zum heutigen Tag eines zum Ausdruck, nämlich die Würde, die Hoheit des Herrn. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle. Das erinnert an das, was wir eben gerade in Daniel Kapitel 7 gelesen hatten. Ein Bild auch von Reinheit wie Schnee und seine Augen waren wie Feuerflamme. Wie eine Feuerflamme. Und das bringt Gericht zum Ausdruck. Das Feuer in der Bibel ist immer ein Zeichen des Gerichtes. Und seine Füße wie schimmerndes Erz. Auch das bringt zum Ausdruck, oder auch Kupfer steht in manchen anderen Übersetzungen, als glühten sie im Ofen. Auch das bringt Gericht zum Ausdruck. Im Alten Testament, etwa auch beim Propheten Amos, lesen wir oft, dass das Volk Gottes in einen Ofen hineinkommt. Und das heißt, es wird, gegrillt. Ja, es kommt jetzt ins Gericht hinein. Und das war auch ein Bild, was damals allgemein bekannt war. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Das war gleich am Anfang. Das war das, was Johannes zuerst hörte und was er als letztes jetzt auch wieder sagte. Soweit erst einmal zum Herrn. Was sah Johannes als erstes? Er sah das Gewand und dann blickte er, auf seinen Kopf, auf sein Haupt und dann auf seine Füße, die wie schimmerndes Erz glühten im Ofen, seine Stimme. Und dann schaute er etwas, er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. 7 Sterne. Es wird uns dann auch gleich etwas später erklärt, was diese Sterne sind. Sie sind ein Symbol für Engel. Noch einmal, ich hatte es letztes Mal und auch das vorletzte Mal gesprochen, deswegen will ich es jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber die Bibel, in der Offenbarung spricht die Heilige Schrift in Symbolen, in Zeichen. Ja, das wird gleich in dem ersten Vers der Offenbarung gezeigt. Und deswegen wird immer wieder verglichen. Und auch hier die rechte Hand, das ist schon eine Vision. Und er sieht dort darin 7 Sterne. 7 Sterne, die Engel der Gemeinde sind. Kommen wir nachher noch gleich drauf. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Da kam jetzt nicht ein Schwert raus, sondern das ist ein Bild. Und zwar ein Bild, was durch die gesamte Bibel hindurchgeht. Damit ist das Wort Gottes gemeint. Lasst uns dazu vielleicht einmal einige Bibelstellen aufschlagen. Bereits im Alten Testament, auch hier in dem Propheten Jesaja. Jesaja Kapitel 49. Jesaja hat ja verschiedene, Perspektiven auf Christus. Wir kennen alle den Reis, der aus David kommt. Das lesen wir dann besonders in Jesaja 7, 9 und 11. Und dann mehr am Ende des Propheten Jesaja wird dann über den Knecht des Herrn gesprochen. Und unter anderem heißt es über diesen Knecht des Herrn, und ich lese mal ab Vers 1 in Jesaja Kapitel 49. Übrigens zwischendurch, ich will mich mal kurz selbst unterbrechen, ihr dürft mich permanent unterbrechen, wenn es irgendwas nicht verstanden ist, wenn ihr es nochmal erklärt haben wollt. Im Unterschied zur Predigt können wir hier in ein Gespräch hineinkommen. Ja? Aber ich lese mal ab Jesaja 49, ab Vers 1. Da sagt dieser Knecht des Herrn, und übrigens, wer dann schlussendlich der Knecht des Herrn ist, in welchem Kapitel wird das geklärt, gelöst, die Frage? 53, nicht? Ja. Aber es kommt dann immer wieder, es wird immer deutlicher. Ursprünglich war der Knecht des Herrn natürlich Israel, aber das war ein totaler Reinfall. Ihr habt es nicht getan. Dann ist die Frage, ja, wer ist dann? Wer steht dann eigentlich, tritt in den Riss? Und dann eben der Knecht des Herrn, der auch für das Volk in den Riss tritt. Aber hier ist das noch nicht so klar in Jesaja 49, aber es wird schon sehr, sehr deutlich. Jesaja 49 ab Vers 1. Hört auf mich, ihr Inseln. Vielleicht ganz kurz, ich muss zu diesem Wort Inseln etwas sagen. Damit sind jetzt nicht nur, Zypern oder sowas gemeint, sondern damit sind auch die gesamten Küstenländer um das Mittelmeer herum gemeint. Also zum Beispiel Europa. Ja. Das wurde alles von Israel aus als Inseln bzw. als Küstenländer betrachtet, das nah an der Küste ist. Hört auf mich, ihr Inseln, und gebt Acht, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich von Mutterleib an berufen und meinen Namen von Mutterschoß an bekannt gemacht. Er hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert. Nur bis dahin. Er hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert. Das lesen wir immer wieder in der Bibel. Nehmen wir noch mal ein Wort aus dem Neuen Testament, Hebräer Kapitel 4. Im Buch Hebräer wird sehr viel über das Wort Gottes gesagt. Ich habe mal vor, darüber einen Artikel zu schreiben und dann auch für die Bekennende Kirche, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall, hier wird das Wort Gottes unter anderem auch ein scharfes Schwert bezeichnet. Und zwar unmittelbar, nachdem der Schreiber des Hebräerbriefes darauf hinweist, dass das Wort Gottes vielen Leuten, die es gehört haben, nichts nützte. Und sie kamen deswegen in der Wüste um. Er spricht hier von Leuten aus dem Volk Gottes und sie kamen in der Wüste um. So. Die Konsequenz ist dann, Hebräer 4, Vers 1, so lasst uns nun mit Furcht, da habt ihr es alle, Hebräer 4, ich lese erst mal Vers 1, also die Konsequenz aus dieser Bereitschaftslosigkeit, dieser Trägheit nicht hören zu wollen. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. So, überspringen wir jetzt die nächsten Verse und springen dann gleich zu Vers 12. Wie wird da das Wort Gottes genannt? Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Enorm wichtige Sätze. Ja? Was wir Sonntag hören, das ist nicht ein Predigttext, indem wir dann hören, wie der, was weiß ich, aufgebaut ist oder gegliedert ist. Nein, es ist das lebendige, wirksame Wort Gottes. Und durch dieses Wort Gottes, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, stehen wir vor Gott. Wir stehen vor dem, wie ist es hier formuliert, mit dem wir es zu tun haben. Ist uns das klar? Im Gottesdienst, mit wem wir es zu tun haben? Nehmen wir noch ein Wort dazu, aus der Offenbarung Kapitel 19. Übrigens auch in der geistlichen Waffenrüstung wird das Schwert des Geistes als das Wort Gottes bezeichnet. Auch da ist der Anklang zwischen Schwert und Wort Gottes. Wir können jetzt nicht alle Bibelstellen nehmen, aber noch eine Stelle, und zwar hier Offenbarung Kapitel 19. Übrigens das, was wir hier am Anfang lesen, kommt immer wieder in der Offenbarung vor, wird immer wieder darauf zurückgegriffen. Offenbarung 19, ich lese mal ab Vers 11, wichtig ist dann Vers 15, aber um des Zusammenhangs willen. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie Feuerflamme, auf seinem Haupt sind viele Kronen. Er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere des Himmels oder im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Das Wort Gottes, es ist uns gegeben zum Trost. Zum Trost nicht, damit wir hier irgendwie auf Erden ein bisschen getröstet sind oder ein bisschen, dass es uns nicht ganz so schlecht geht oder dass wir mal ein paar ermunternde Worte hier hören. Nein, sondern Trost im Blick auf die Ewigkeit, im Blick auf Christus. Er ist mein Trost. Ich erinnere an Frage 1 des Heidelberger Katechismus. Deswegen werden wir getröstet. Aber, und das kommt hier auch zum Ausdruck, und zwar gerade in der Offenbarung, er tritt auch hinein in die Gemeinde als der Richtende. Das, was wir hören, ist ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Offenbarung, das ist hier Vers 16. Ja, ihr Lieben, und was dann passierte, das ist auffallend. Noch einmal, Johannes kannte den Herrn. Und als ich ihn sah, da fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Vers 17. Offenbarung 1, Vers 17. Und er, dieser Sohn des Menschen, legte seine rechte Hand auf mich und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, vielleicht bis dahin. In der Philosophiegeschichte im 20. Jahrhundert bis hinein ins 21. Jahrhundert und damit auch dann in die Psychologie macht man gerne einen Unterschied zwischen Angst und Furcht. Furcht ist immer irgendwas Gezieltes. Furcht habe ich vor etwas. Vielleicht Furcht, was weiß ich, abends nochmal auf die Straße zu gehen, mir könnte etwas passieren oder wie auch immer. Da hat man dann ganz konkrete Furcht und man weiß auch genau, warum, wieso, weshalb. Angst ist mir etwas Allgemeines, ein Grundgefühl, dass ich nicht weiß, was passiert, dass ich keine Orientierung in meinem Leben habe. Wie auch immer, es ist das Lebensgefühl, in dem ich am liebsten vor mir selbst und vor meinem Leben weglaufe. Es ist die Qual, die mich treibt, die mich antreibt, auch die mich prägt. Die mich bestimmt in meinem Leben. Was Johannes hier erfährt, ist wahrscheinlich beides. Er erfährt eine absolute Krise in seinem Leben und er weiß ganz genau, vor mir steht der Herr. Ich fiel zu seinen Füßen wie tot. Diese Angst, diese Furcht, die ist grauenhaft, die ist schlimm. Die führt uns dazu, am liebsten wegzulaufen vor uns selbst. Aber das geht eben nicht. In dieser Haltung begegnet der Herr seinem, ich sag mal, Lieblingsjünger Johannes und er fällt zu Boden, so heißt es hier, wie tot. Wie tot. Er ist fertig mit sich selbst. Ich glaube, wenn wir dem dreieinen Gott begegnen, auch in seinem Wort, dann halten wir erstmal die Klappe. dann reden wir nicht. Schon gar nicht widersprechen wir. Wisst ihr, in dieser Angst, in dieser tiefen Angst, in dieser Existenzangst, die durch diese Vision hier hervorgerufen ist, da spricht der Herr dann und sagt, fürchte dich nicht. Das Wort kommt immer wieder in der Bibel vor. Da waren die Jünger, sie liefen vom Grab weg, sie hatten einen Schrecken und waren voller Angst. Dann begegnet ihnen auch der Engel und ruft ihnen zu, fürchtet euch nicht. Die Hirten auf Bethlehems Fluren, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude. Wenn wir der himmlischen Wirklichkeit begegnen, dann ist das Erste, was wir erfahren, Angst, und zwar Todesangst. Insofern ist es Langmut, ist es Gnade, dass wir, ich sag mal, dass die sichtbare Welt uns noch den Blick vor der unsichtbaren Welt verstellt. Wenn Menschen Gott erfahren, dann gehen sie durch die Hölle, dann gehen sie durch den Tod, dann gehen sie durch Abgründe, dann haben sie keine guten Gefühle. Niemals, denn dann begegnen sie dem Heiligen. Und wenn dann Gott in dieser Situation spricht, dann ist das Evangelium, dann ist das Trost. Oder wie hier der Herr spricht, ich bin der Erste und der Letzte, der Lebende, und ich war tot. Er ist auch durch den Tod gegangen, in einer ganz anderen Weise als wir. Er hat den Zorn für uns getragen, den Zorn Gottes. Und ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Christus hat den Tod besiegt. Christus hat den Tod überwunden. Wir könnten jetzt noch auf die Einzelheiten eingehen, aber ich will euch auf Folgendes mal hinweisen. In dieser Situation, wo dieser Mensch, dieser Apostel, Todesangst aussteht, da hört er erstens das Evangelium zu sich selbst und an sich selbst gerichtet und zweitens, jetzt gleich in Vers 19 schreibe, er bekommt einen Auftrag. Ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht sagen würden, dann kommen wir jetzt mal wieder zur Besinnung oder wie. Genau in dieser Situation gibt ihm Gott den Auftrag. Es geht nicht darum, dass wir nur einen Schrecken bekommen vor Gott. Es geht auch nicht darum, dass Johannes nur einen Schrecken bekommt. Aber es geht darum, dass aus der Todesangst heraus. Wir lernen aus der totalen Finsternis, aus der totalen, ja, Gottesferne, Gottesentfremdung, dann Gott suchen. Übrigens auch in der Gemeinde. Ich habe mir mal überlegt, wenn wir heute an Gemeinde denken, was denken wir da? Klar, wir denken hier an die schönen Räume, wir denken an das, meinetwegen vielleicht an das tolle Kaffee trinken, immer nach dem Gottesdienst, vor der Bekenntnisunterweisung, wo man sich unterhalten kann, ist ja auch alles schön. Aber wisst ihr, was eigentlich Gemeinde ist, was eigentlich unsere Situation ist? Das ist die Situation, dass wir, ich sag mal, in einer tiefen Kuhle drin sind oder meinetwegen in einem tiefen Loch oder meinetwegen in einem tiefen Brunnen und über uns das Licht sehen. Wenn wir so in die Gemeinde hineinkommen würden, ich glaube, wir würden viel verlangender kommen, das Wort Gottes zu hören. Dieses scharfe Schwert, dieses zweischneidige Schwert. Und dann auch mehr erkennen, mit dem wir es zu tun haben. Man würde da noch nicht so, ich sag mal, in den Gottesdienst rein trödelnd kommen, ja? Sondern man würde ganz anders versuchen zuzuhören, weil man Licht sieht, Licht am Ende des Tunnels. Und dieses Licht brauche ich, denn sonst gehe ich in die Irre. Sonst lebe ich nur und existiere nur hier in der Finsternis. Denn das ist die Situation von jedem von uns. Wir wandeln in der Finsternis, es sei denn, wir erkennen Christus. Es sei denn, wir haben das Wort Gottes als das Licht auf unserem Weg. Sonst ist alles finster. Es ist auch schön, wenn wir in eine Gemeinde kommen, um mehr Gemeinschaft zu haben und miteinander auch mal zu lachen, überhaupt nichts dagegen zu sagen. Aber die erste, die vorrangige Stellung, wie gesagt, Johannes erlebt das hier alles an einem Sonntag, am Tag des Herrn. Das ist, ich fiel zu seinen Füßen wie tot. Es ist hier die Rede, also schreibe, Vers 19, schreibe, was du gesehen hast und was ist, also was jetzt Johannes sieht und dann auch was nach diesem geschehen soll, also Zukunft. Und dann wird von dem Geheimnis der Sterne, der sieben Sterne gesprochen, also die Christus in seiner Hand hatte. Vers 20, das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast. Und dann noch einmal, der Herr weist noch einmal hin auf die sieben goldenen Leuchter. Und dann sagt er, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter, hier wird es erklärt, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Wir werden dann übrigens noch sehen, es ist, ich sag mal, die Gemeinde in der Gemeinde. Ja, in der Im Sendbrief von der Gemeinde von Ephesus wird an die Gemeinde von Ephesus gesprochen, ich werde deinen Leuchter aus der Mitte wegrücken. Es gibt auch manchmal Trennungen, ja, muss es leider geben. Sterne, Engel der Gemeinden, Engel der sieben Gemeinden, was heißt das? In den Kommentaren werdet ihr im Wesentlichen drei Möglichkeiten finden. Man sagt Engel, das heißt auch Bote, Angelos, Bote. Und das stimmt auch. Das ist wahrscheinlich dann derjenige gemeint, der nachher die Briefe an die sieben Gemeinden gebracht hat. Ja? Also ich sag mal Postbote. Den konnte man damals Angelos nennen. Ist das gemeint? Ich glaube, dass das nicht gemeint ist, um es ganz kurz zu sagen. Und zwar deswegen ist es nicht gemeint, weil warum sollten die Briefe dann auch gehen an den Postboten? Ja, gehen sie ja bei uns auch nicht. Die zweite Möglichkeit ist, dass damit der Gemeindeleiter gemeint ist. Auch diese Möglichkeit ist erwogen worden. Man sagt, dass es gegen Ende des ersten Jahrhunderts schon die Entwicklung gab hin zu einem Gemeindeleiter. Die Gemeinden wurden größer und einer musste dann mehr oder weniger die Sache in der Hand halten. Ich will diese Möglichkeit nicht ausschließen. Viele Theologen, viele Bibelforscher, auch aus der Vergangenheit, sind dieser Überzeugung, ich glaube es nicht. Und zwar ganz einfach deswegen, weil die Bibel sehr viel über Engel spricht, gerade in der Offenbarung. Und warum sollte hier etwas anderes gemeint sein, als tatsächlich die himmlischen Wesen? Engel der Gemeinde. Engel, das sind dann die, die die Gemeinde beschützen und die für die Gemeinde auch da sind. Wir lesen nicht viel über Engel. Das ist auch wichtig zu behalten. Man hat im Mittelalter mal ganze Engelhierarchien sich überlegt. Also das war ganz, ganz wichtig. Der berühmteste Theologe des Mittelalters, Thomas von Aquin, der wurde auch genannt der Theologe der Engellehre, weil er so viel meinte darüber zu wissen. Seien wir vorsichtig mit den Engeln. Was die Bibel uns sagt, das ist gut, aber sie sagt nicht besonders viel. Sie deutet manchmal fast nebenbei etwas an. Zum Beispiel sagt sie davon, auch darüber spricht sie einmal darüber, dass auch wir einen Engel haben. Ja, aber ganz kurz mal in Apostelgeschichte 12. Ja, da wird von Petrus gesprochen, dass er aus dem Gefängnis befreit wurde, wo er dann hineinversetzt wurde. Und dann kam er dorthin, wo die Gemeinde sich versammelt hat. Und dann öffnete ihm eine Magd. Und die war so verdattert, gerade wurde noch dafür ihn gebetet, dass er doch befreit wird oder dass der Herr bei ihm ist. Und dann heißt es, und sie meinte, dass es sein Engel sei. Aus solchen und ähnlichen Worten können wir das folgern. Oder auch nehmt das Wort Matthäus 18, da wird von den Engeln die Rede, die die Kinder haben. Also die Bibel spricht mehr über Engel, als wir uns das vielleicht vorstellen können. Aber zu einer systematischen Engellehre kommt es nicht in der Offenbarung sehr viel. Warum? Weil wir hier natürlich immer wieder hineinblicken, auch in die unsichtbare Welt. Das heißt, die Grenze zwischen dem Sichtbaren, zwischen dem, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen und dem Unsichtbaren wird hier immer wieder durchbrochen. Ich vermute, dass es tatsächlich hier um himmlische Wesen geht. Ich kämpfe dafür nicht. Aber noch einmal, es wäre für mich sehr merkwürdig, warum dann die Bibel hier von Gemeindeleitern oder Menschen spricht, wenn sie sonst in der Offenbarung, wenn sie das Wort Engel gebraucht, Angelos, immer wieder die himmlischen Wesen im Blick hat und auch darüber spricht. Die sieben Gemeinden, auch damit endet diese erste Vision. Die sind also hier als sieben Leuchter gesehen. Inmitten dieser sieben Leuchter wandelt Jesus, wandelt der Sohn des Menschen. Übrigens kurz einen Blick hinein in die nächsten zwei Kapitel, also Offenbarung 2 und Offenbarung 3. Ich denke, dass diese Kapitel relativ bekannt sind. Dort werden uns die sieben Briefe, die sogenannten Sendschreiben, berichtet. Und wenn ihr jetzt mal anfangt, wie stellt sich Christus hier vor in diesen sieben Sendschreiben? Ich beginne nur mal mit Kapitel 2, Vers 1. Da heißt es, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Dann blickt mal hinein in Vers 8, Kapitel 2, Vers 8. Da ist von der Gemeinde in Smyrna die Rede. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Dann schauen wir in Vers 12 hinein, Kapitel 2, Vers 12. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, das sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Was fällt da auf? Dass immer wieder Aspekte von dem, was Johannes hier in Offenbarung 1 gesehen hat, jetzt im Blick auf eine Gemeinde genommen werden. Immer wieder ganz andere Aspekte. Ja? Die Gemeinde von Smyrna, das war eine Gemeinde, die sehr stark verfolgt wurde. Da wird sie mit dem Trostwort gesagt, ich war tot und siehe, ich bin lebendig geworden. Die Gemeinde von Pergamon kriegt zu hören, ich bin der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Gehen wir mal weiter, Vers 18 noch. Da geht es um die Gemeinde von Thyatira, da ging es auch ziemlich heftig her. Da heißt es in Vers 18, und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Auch das ist uns bekannt aus Offenbarung 1. Dann gehen wir weiter in Kapitel 3, Vers 1. Es kommt in allen Sendschreiben vor, so stellt sich der Sohn des Menschen, so stellt sich Christus vor. Kapitel 3, Vers 1. Und dem Engel der Gemeinde in Sardis schreibe, das sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Dann die Gemeinde von Philadelphia, Kapitel 3, Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Von dem Schlüssel, mit dem Christus das Totenreich aufschließen kann, hatten wir auch eben gerade gelesen. Und dann auch noch bei der letzten Gemeinde, der Gemeinde von Laodicea, da lesen wir das auch. Vers 14, und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, das ist nicht nebensächlich, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Der treue und wahrhaftige Zeuge, so hatte sich Christus auch vorgestellt. Der Zeuge heißt übrigens im Griechischen also Martyr, also Märtyrer. Ja, das ist hier gemeint mit Zeuge. Zeuge ist nicht nur einer, der Zeugnis ablegt, schon gar nicht jemand, der von seinen schönen Erlebnissen mit Jesus Zeugnis ablegt, sondern ein Zeuge ist im Neuen Testament jemand, der auf Christus hinweist und das bereit ist, mit seinem Leben zu bezahlen. Das ist ein Zeugnis ablegen.
Kurze Zwischenfrage.
Alle
Zeit bereit, Zeugnis abzulegen? Bezieht sich das auch darauf?
Nein, ich meine, noch einmal, hier in der Offenbarung geht es darum. Zeugnis abzulegen heißt natürlich auch, dass wir jederzeit das Wort Gottes sagen sollen. Natürlich, das ist nicht gemeint. Gilt selbstverständlich. Und zwar Bekenntnis ablegen oder Zeugnis ablegen dann tatsächlich als Schuldbekenntnis und auch als Bekenntnis von Christus. Aber das Zeugnis ablegen übrigens in dem Sinne, dass ich über meine Erlebnisse mit Jesus erzähle, das kommt im Neuen Testament sehr, sehr selten vor. Ja, praktisch nicht. Wir sollten hier auch aufpassen, dass wir auch in unserer Frömmigkeit nicht zu subjektivistisch sind. Wir haben auf Christus hinzuweisen. Das kann man dann durchaus auch mal was Praktisches und was aus dem eigenen Leben einfließen lassen. Natürlich ist es schlimm, wenn wir Christus nicht erfahren, auch nicht in unserem Leben. Wenn wir nicht sagen können, da habe ich wirklich gemerkt, wie Christus mich gerettet hat. Wie er, um ein Haar wäre ich versunken. Ja? Ich sage mal, wenn Paulus über sich selbst spricht, dann sagt er immer, ihr zwingt mich dazu. Im zweiten Korintherbrief sagt er das mal und er sagt, ich hatte mal eine Vision. Vor 14 Jahren, 14 Jahre lang konnte der Mann darüber schweigen. Ja, wir hätten es sofort in alle Welt geposaunt und gesagt, hier komm, ich wollte euch schon immer was sagen, was ich erlebt habe. Ja. Paulus nicht, der konnte 14 Jahre schweigen und dann ist er sehr, sehr zurückhaltend. Und er sagt, ihr zwingt mich dazu, eigentlich will ich über was ganz anderes sprechen. Und wenn er dann sein Apostelamt begründet, fundiert, dann eigentlich immer mit Leiden. Ja. Wollen wir nicht hören, das passt uns nicht. Aber halten wir das zum Abschluss noch einmal fest. Also der Blick von dieser Vision geht dann hin schon auf Offenbarung 2 und 3. Das ist die Klammer, die wir dann in Offenbarung 2 und 3 hören. Christus, es ist der, der in seiner Gemeinde, in seinen Gemeinden wandelt, zwischen den sieben goldenen Leuchtern. Er tritt unterschiedlich auf. Er tritt auf als der, der tot war und wieder lebendig geworden ist, der den Tod überwunden hat. Halte das fest, wenn du in einer solchen Situation bist. Aber auch als der, der mit seinem scharfen, zweischneidigen Schwert vor dir steht und keine Kompromisse duldet gegenüber Sünde, gegenüber Ungerechtigkeit.